Was ein halbes Jahrhundert undenkbar schien, ist mittlerweile Alltag. Bundeswehrsoldaten liefern sich offene Gefechte mit Taliban-Kämpfern, stehen wie Briten, Niederländer oder US-Soldaten im Krieg jenseits der eigenen Grenzen. Die alten Quellen der Kampf- und Opferbereitschaft, Patriotismus und Verteidigung des Vaterlandes sind für diese Einsätze kaum noch von Bedeutung. Was also treibt die modernen Krieger an? Und woher nehmen die jeweiligen Gesellschaften die Legitimationen für die neuen Kriege?
Ihr bevorzugtes Element ist das Wasser. Still und unsichtbar nähern sich die Kampfschwimmer der deutschen Marine ihrem Einsatz.
Welcome to GoArmy.com. You've taken the first step to becoming stronger than you ever imagined you could be.
Speziell bei internationalem Krisenmanagement ist Ihre Fähigkeit zu sogenannten Combat Boarding Einsätzen gefragt. Dabei werden Schiffe untersucht, deren Besatzung möglicherweise Widerstand leisten könnte.
Now, hear what it's like to be a soldier from real soldiers and explore over 150 careers.
Krieger. Westliche Kampftruppen zwischen Markt und Machismo. Ein Feature von Daniel Zillbrecher.
Here you'll discover adventure. The chance to give something back to your country. And the kind of training that truly prepares you for the future. Click on any video to begin.
Inmitten der grünen Hügel und Täler einer deutsch-französischen Grenzregion liegt ein Stück Amerika. Gestutzter Rasen, Fähnchen und schmucke Häuser, voll jener dunklen Möbel, die auch in Detroit, Denver oder Dallas stehen. Trotz ihrer Neutralität und Unauffälligkeit sind sie unverwechselbar amerikanisch. Wir beginnen unsere Reise an diesem beängstigend schönen, stillen Ort. Er ist ein allamerikanisches Zuhause, ein Ort der Erinnerungen und Symbole, der eine ganze Nation repräsentieren soll, ihr Heldentum, ihren Idealismus.
There are 10,489 people buried here.
Hier liegen 10.489 Menschen begraben, die während der Kämpfe im Zweiten Weltkrieg getötet wurden, die meisten hier in der Gegend. Einige sind in Deutschland umgekommen, aber die Mehrheit wurde bei der Eroberung der Moselprovinz getötet.
Zuerst bin ich nach Lothringen gefahren, nach Saint-Avold, um Horace Thompson zu treffen, den Leiter der Gedenkstätte Lorraine American Cemetery and Memorial. Es ist der größte US-amerikanische Soldatenfriedhof in Europa. An dieser Stelle, im hügeligen Vorland der Vogesen zwischen Metz und Straßburg, starben 26.000 junge amerikanische Männer. Es waren eigentlich noch Kinder, viele erst 17, manche schon 22, die hier innerhalb weniger Wochen ihr Leben ließen. Ich wollte von Thompson, selbst Veteran einer Reihe US-amerikanischer Kriege, etwas über die Soldaten von 1944 wissen. Warum haben diese Männer sich im fernen, fremden Europa in den Kampf begeben, ihr Leben aufs Spiel gesetzt?
Sie können sicher sein, dass viele sehr viel Angst hatten. Aber auch wenn sie Angst hatten, erfüllten sie immer noch ihre Pflicht. Sie hatten mehr Angst davor, ihre Pflicht nicht zu erfüllen, als vor dem Sterben.
Horace Thompson fügte noch hinzu, ihr stärkstes Motiv war eigentlich die Furcht, von ihren Kameraden als Feigling abgestempelt zu werden.
Ein junger Mann denkt nicht ans Sterben. Er kann es sich nicht vorstellen. Sie machen einfach weiter. Sie sehen ihre Kameraden sterben. Sie trauern um sie und machen dann weiter. Sie gehen davon aus, dass ihnen selbst nichts geschehen wird.
Heute besuchen nur noch etwa 400 Familien pro Jahr die Gräber ihrer Angehörigen in Saint-Avold. Die meisten Besucher sind junge Soldaten.
Die Mehrheit unserer amerikanischen Besucher sind Angehörige des Militärs, die in Deutschland stationiert sind, und ihre Familien.
Warum besuchen diese jungen Leute den Friedhof? Bedeutet der Zweite Weltkrieg noch etwas für die Kampfeinheiten, die heute in den Streitkräften der USA dienen?
Selbstverständlich hat der Krieg noch eine Bedeutung für diese Soldaten. Sie besuchen die Gräber von denen, die damals im selben Regiment gedient haben, in Einheiten, die heute noch existieren. Es sind sozusagen ihre Vorväter.
Soldatenfriedhöfe als Erinnerungsorte einer Nation. Hier wird nicht nur derer gedacht, die ihr Leben verloren haben, sondern hier werden auch neue Generationen von Soldaten in die Bruderschaft der Krieger eingeführt.
Unseren Landsleuten, die alles erlitten und alles gegeben haben, damit die Menschheit in Freiheit und Frieden leben kann. Sie fügen sich in die Reihen derer ein, die ihnen vorausgegangen sind.
Die Inschrift im Glockenturm des Soldatenfriedhofs von Saint-Avold. Auf diesem Friedhof wird getrauert, aber die Erinnerung an die Toten wird auch systematisch inszeniert, gerade für die junge Generation. Der Tod der Soldaten des Zweiten Weltkriegs wird als Opfer dargestellt und als Vorbild.
Eine Gruppe, die zu Besuch kommt, repräsentiert meistens etwas. Zum Beispiel hatte ich Besuch aus dem Armeekrankenhaus in Landstuhl. Ich zeigte ihnen die Gräber der Armee-Krankenschwestern. Wir haben 4 Träger der Medal of Honor hier liegen. Das ist die höchste Auszeichnung, die ein Soldat bekommen kann. Einer davon ist ein Sanitäter. Sein Name ist Murphy und er hat sein Leben für seine Kompanie geopfert. Die Kompanie lief in ein Minenfeld. Die Minen explodierten. Murphy folgte ihnen in das Minenfeld, um die Verwundeten zu versorgen, bis er selbst auf eine Mine traf. Er kroch noch weiter herum, um den anderen zu helfen, bis er selbst tot war.
Das Eingreifen der USA in Europa und die Befreiung des Kontinents vom Nationalsozialismus wurden zum Inbegriff des guten Krieges. Der gute Krieg ist der Titel eines Buches und einer Serie von Interviews, die der US-amerikanische Rundfunkjournalist Studs Terkel Anfang der 80er Jahre mit Veteranen des Zweiten Weltkriegs führte. Er brachte darin verdrängte Aspekte des Krieges in das Bewusstsein einer Nation zurück, die sich während der umstrittenen Intervention in Vietnam auf den Kampf gegen Nazi-Deutschland besinnen wollte. Der Mythos des guten Krieges floss in die US-amerikanische Außenpolitik ein, argumentierte Studs Terkel, und veränderte auch das Selbstbild der Armee.
Der Zweite Weltkrieg hat unsere Sicht der Dinge verzerrt. Wir sehen alles im Lichte dieses Krieges, der im gewissen Sinne wirklich ein guter Krieg war. Aber die verzerrte Erinnerung an diesen Krieg ermutigt Männer meiner Generation, bereitwillig und leichtfertig überall in der Welt mit militärischen Mitteln zu intervenieren.
Die Vorstellung vom guten Krieg war und ist problematisch. 1943 und 1944 hatten sich die USA geweigert, trotz flehentlicher Bitten, die deutschen Vernichtungslager in Polen zu bombardieren, um den Mord an den Juden zu stoppen. 30 Jahre später, zum Ende des Vietnamkrieges, wurde in den USA eine veränderte Erinnerung an die Rolle der USA im Zweiten Weltkrieg implantiert. Im Ende der 70er geplanten und 1993 eröffneten staatlichen Holocaust-Museum in Washington erscheint nun die US-Armee als Befreier der Lager und als Retter der Juden. Krieg als Kreuzzug für das Gute, zum Schutz vor Tyrannei und Völkermord. Diese Propagandakonstruktion wird seit 1945 zur Legitimation militärischer Interventionen des Westens immer wieder verwendet. In Korea, Vietnam, im Irak und Afghanistan, ebenso wie bei den NATO-Einsätzen in Bosnien und im Kosovo. Der Mythos des Zweiten Weltkriegs bleibt präsent, auch wenn das Militär weiterhin eine viel komplexere und moralisch viel weniger eindeutige Mission erfüllt, die Verteidigung sowohl politischer als auch wirtschaftlicher Interessen. Was geht wohl in den Veteranen vor, die heute die Gräber ihrer toten Kameraden von 1944 besuchen, frage ich Horace Thompson, als wir uns dem weißen Glockenturm nähern, der auf einem Hügel über dem riesigen Feld mit den weißen Grabsteinen thront.
Sehr viele von ihnen fühlen sich sehr schuldig, wenn sie hier herumgehen. Man kann sehen, wie schuldig sie sich fühlen. Ich lebe, während meine Freunde tot sind. Warum ich? Warum wurde ich verschont?
Meine nächste Station ist Doorn in der niederländischen Provinz Utrecht. Heute findet hier ein Informationstag statt. Eine Gruppe von Jugendlichen wird auf der Basis des Corps Mariniers, dem Hauptquartier des Elitekorps der niederländischen Streitkräfte, in das Soldatenleben eingeführt. Corps Mariniers, Marineinfanterie, das hat in den Niederlanden einen besonderen Klang. Es ist die älteste Kampfeinheit des Landes, 1665 geschaffen, auf der ganzen Welt einsetzbar und auf der ganzen Welt eingesetzt. in den Kolonialkriegen und zuletzt im Irak und in Afghanistan. Die jungen Männer, die heute von Feldwebel Kunders über den Hindernisparcours der Basis geschickt werden, fühlen sich durch diese Tradition angesprochen. Die Jüngsten sind 16, die Ältesten 18.
Das folgende Hindernis ist die Mauer. Du kommst angelaufen, springst hoch. An der Mauer siehst du schwarze Streifen. Das kommt von den Stiefeln. So hoch musst du springen. Dann hältst du dich oben fest und ziehst das eine Bein nach, das andere unten durch. Dann kommen wir zu den Elefantenbeinen.
Die niederländischen Streitkräfte, 70.000 Beschäftigte, davon 50.000 in Uniform, sind seit 1997 eine Berufsarmee. Der Abschied von der Wehrpflicht war in den 90er Jahren, nach dem Ende des Kalten Krieges, ein logischer Schritt. Der Personalbestand des Militärs musste, wie überall in Europa und den USA, ohnehin drastisch verringert werden, in den Niederlanden auf weniger als die Hälfte. Seit 10 Jahren müssen nun die Streitkräfte ihre Soldaten auf einem Arbeitsmarkt werben, auf dem nahezu Vollbeschäftigung herrscht. Das Ziel von 6.000 bis 7.000 Einstellungen pro Jahr wird bislang nicht erreicht. 2007 waren es nur 4.800 junge Leute, die in den Militärdienst eintraten, während über 6.000 Soldaten ausschieden. 2012, so befürchtet Verteidigungsstaatssekretär Jacques de Vries, wird die niederländische Armee ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen können, wenn dieser Trend sich fortsetzt. Die jungen Leute, die gerade die Hindernisbahn hinter sich gebracht haben, sind erschöpft. Sie machen sich Sorgen, dass sie den körperlichen Anforderungen der Marineinfanterie nicht gewachsen sein könnten.
Während der Grundausbildung kannst du mit 2 bis 4 Stunden Sport pro Tag rechnen. Bei 5 Trainingstagen pro Woche kommst du also auf 20 Stunden.
Die Jugendlichen werden heute mit Samthandschuhen angefasst. Aber auch wenn die eigentliche Ausbildung beginnt, wird schon längst nicht mehr das gefordert, was früher noch möglich war, erzählt Feldwebel Kunders. Früher habe man Rekruten noch mitten in der Nacht aus dem Bett holen können und in Kälte oder Regen ein paar Runden laufen lassen. Heute würden sie als Arbeitnehmer behandelt, als hochgeschätzte Mitarbeiter. Ein TV-Werbespot der Marineinfanterie. Häuserkampf. Vermummte Soldaten dringen in ein Wohnhaus ein, werfen eine Granate. Das Korps Mariniers wirbt mit dem Macho-Image des harten Kämpfers, des echten Mannes. Die Werbespots werden etwa 4-mal im Jahr in Rundfunk und Fernsehen gesendet, jeweils vor den Informationstagen. Die Werbung geht subtil auf die Hoffnungen und Ängste der Jugendlichen ein, die natürlich fürchten, dass sie dem Macho-Image nicht entsprechen. Die Botschaft lautet: Du kannst der Mann werden, der diese Herausforderungen meistert, weil du dank der Armee über dich selbst hinauswachsen wirst. In einer Pause am Informationstag kann ich 2 Jugendliche fragen, was sie eigentlich beim Korps Mariniers suchen.
Ja, gewoon, je ziet veel en je maakt veel mee en zo.
Ganz einfach. Du siehst viel, machst viel mit. Es ist einfach spannend.
Ja, je eigen Grenzen leren kennen ook.
Es geht auch darum, dass du deine eigenen Grenzen kennenlernst und herausfindest, wie weit du gehen kannst. Und natürlich das Abenteuer und die Spannung. Das spricht mich an.
Habt ihr keine Angst, in eine Situation zu kommen, in der ihr wirklich kämpfen müsst, will ich wissen?
Nein, deshalb tun wir das doch.
Dazu werden wir doch ausgebildet. Wenn du einmal Marineinfanterist bist, weißt du genau, was du in einer solchen Situation tun musst. Dann kennst du keine Angst mehr. Vielleicht fühlst du dann noch die Spannung und fürchtest dich noch ein wenig. Aber du bist gut ausgebildet.
Dafür sind wir doch geschaffen, oder?
Die Jugendlichen kommen wegen des Abenteuers und des Krieger-Images, das bewusst von der Armee verbreitet und gepflegt wird. Die Marine vergrößert deine Welt, verspricht ein Werbespot im Radio. Ein Werbespot der Marineinfanterie im Fernsehen. Eine Einheit von etwa 100 Soldaten marschiert in Phalanx auf den Zuschauer zu. Es folgen Kampfszenen. Dann wieder die Phalanx, diesmal mit deutlich weniger Soldaten. Am Ende sind nur noch etwa 30 Mann übrig. Ich bin in Doorn auch mit Oberleutnant zur See Chris Manders verabredet. Sie ist für die Fernsehwerbung des Korps Mariniers zuständig. Oberleutnant Manders ist zusammen mit einem anderen weiblichen Offizier der Marine extra aus Amsterdam nach Doorn gekommen, um mit mir zu reden. Aber sie darf, wie sich dann herausstellt, nicht on the record mit mir sprechen. Ich muss das Aufnahmegerät ausschalten. Die Werbespots sind ein heikles Thema. Sie trivialisieren die Gewalt und verbreiten ein Macho-Image, von dem die Armee sich in anderem Zusammenhang dann gerne wieder distanziert. Oberleutnant Manders sagt, diese Spots werben mit Kameradschaft, mit der Aussicht, die eigene Leistung zu verbessern und mit der Idee, dass nur die Besten es schaffen. Erst durch Teamarbeit könne der Einzelne eine größere Leistung erbringen. Der weibliche Oberleutnant weist darauf hin, dass etwa 80% der Bewerber bei der Marineinfanterie scheitern, entweder während der Bewerbung oder in den ersten Wochen der Ausbildung. Das Korps suche Soldaten, die nicht nur über besondere körperliche Voraussetzungen verfügen, sondern auch über ein gewisses Maß an sozialen und geistigen Fähigkeiten. Ein Bataillon der niederländischen Marineinfanterie ist ständig in den Antillen stationiert, auf den Inseln, die immer noch zum niederländischen Königreich gehören. Mariniers werden meist in kleinen Gruppen eingesetzt, in sogenannt politisch heiklen Situationen. Oberleutnant Manders betont, wir wollen keine Rambos, aber die Spots müssen auffallen. Sonst gehen wir in der Fernsehreklame unter. Die Marineinfanterie verfüge über ein Markenzeichen, Kampfkraft und Kampfeswille. Dieses Markenzeichen, sagt sie, müssen wir einsetzen, um uns von anderen Arbeitgebern zu unterscheiden. Ich bin nach Den Haag weitergefahren, stehe vor dem Verteidigungsministerium, das in einem Notgebäude, einem heruntergekommenen ehemaligen Kaufhaus, mitten in einer Einkaufsstraße der Innenstadt untergebracht ist. Im Erdgeschoss ist ein Supermarkt. In den äußerst pragmatischen Niederlanden fallen solche Kontraste niemandem mehr auf. Nur ein Offizier beschwerte sich bei mir, jedes Mal, wenn das Militär in der Öffentlichkeit oder im Parlament kritisiert werde, kürze das Kabinett willkürlich den Verteidigungshaushalt, um der Öffentlichkeit ein symbolisches Opfer zu bringen. Ich bin mit Kapitänleutnant Richard Köhlen verabredet, der über die Rekrutierungsstrategien der Marine und die Selbstdarstellung des Elitekorps sprechen darf.
Es ist eine besondere Einheit, wir sehen es als eine Eliteeinheit, das ist es auch.
Es ist eine besondere Einheit, eine Eliteeinheit. Wir wollen und können nicht verheimlichen, dass die Anforderungen hoch sind und dass die Möglichkeit besteht, dass Leute ausscheiden. Aber am Schluss muss doch deutlich werden, dass dir das Team dabei hilft, zur Ziellinie zu gelangen. Das ist der rote Faden. Das ist es, was wir mit den Werbespots ausdrücken wollen.
Aber schreckt diese Aussage nicht zu viele junge Männer ab, die über andere, ebenso wichtige Fähigkeiten verfügen?
Wir sagen immer, ein normaler, gesunder holländischer Junge kann das schaffen, wenn er es will. Das versuchen wir auszustrahlen.
Aber wie steht es mit jenen, die nicht unter die Beschreibung ein normaler, gesunder holländischer Junge fallen? Den Kindern der Einwanderer, die in der Altersgruppe, um die es hier geht, einen hohen Anteil haben. Beim Infotag in Doorn habe ich nur sogenannte weiße Jugendliche gesehen. Unter den 150 Anwesenden war kein einziges Einwandererkind. Wir wenden uns auch an diese Gruppe, sagt Kapitänleutnant Köhlen. Aber mit wenig Erfolg.
Ja, das Korps Mariniers steht hier vor einer Herausforderung, wie übrigens alle anderen Teilstreitkräfte auch.
Der Unterschied zwischen dem Werbeimage und dem Berufsprofil des Mariniers scheint sehr groß. In der Praxis lässt sich das korrigieren, meint Köhlen.
Hier zeigt sich immer wieder, dass wir nicht nur die Rambos bekommen, sondern auch Leute rekrutieren, die diplomatisch und subtil auftreten können. Das ist wichtig. Die Zeiten, in denen wir einfach drauf losschlagen konnten, sind vorbei. Heute sagen wir, ein Soldat ist Diplomat und Krieger zugleich. Und das ist für die jungen Leute, die wir bekommen, eine ziemlich schwierige Aufgabe.
Kapitänleutnant Köhlen war vor seiner vorübergehenden Stationierung im Einkaufszentrum von Den Haag zweiter Offizier auf einer Fregatte, mit der er regelmäßig 3 bis 6 Monate auf See war. Köhlen ist verheiratet und hat 2 Kinder. Wie sieht das Leben eines Linienoffiziers der Königlichen Marine im Alltag aus?
Es ist schwer, schon deshalb, weil du viel weg bist von der Familie, aber auch in anderer Hinsicht. Die Gesellschaft ist heute darauf eingerichtet, dass beide Partner berufstätig sind. Auch meine Frau muss arbeiten können. Aber wenn du ein halbes Jahr unterwegs bist, dann ist das praktisch nicht zu schaffen. Das stellt beide Partner vor große Herausforderungen.
een half jaar weg bent, dan is dat bijna niet te doen. Dat is een hele grote uitdaging.
Die arbeid is auf der anderen Seite sehr schön. Auf See zu sein ist natürlich wunderbar für einen Seemann. Darum tun wir das auch. Aber du musst zu Hause alles gut organisiert haben und von deinem Partner wird sehr viel verlangt.
Und ich denke auch, dass von deinem Partner echt sehr viel gefragt wird.
Köhlen fiel noch unter die Dienstpflicht, als er 1984 mit 18 Jahren eingezogen wurde. Er entschied sich sofort für die Marine.
Ich stamme aus dem südöstlichen Zipfel von Limburg und bin an der Grenze zu Aachen und Herzogenrath aufgewachsen. Als ich mich für die Marine entschied, war ich sage und schreibe nur zweimal im Leben am Meer gewesen. Es war also reiner Zufall, dass mir dieser Job am Schluss gefallen hat und das Seemannsleben.
Toen ik in dienst kwam in 84,
als ich 1984 eingezogen wurde, herrschte noch der Kalte Krieg und der hat auch eine Rolle gespielt. Wenn du damals eine Laufbahn als Berufssoldat gewählt hast, dann war das im Zusammenhang mit dem Kalten Krieg. Aber es war sicher auch das Abenteuer. Es sah alles ganz aufregend aus und es ist auch wirklich aufregend.
Soldaten zwischen Arbeitsmarkt und Abenteuer. Kapitänleutnant Köhlen kommt, wie viele Berufssoldaten, aus der strukturschwachen Region Südlimburg, in der es seit Schließung der Zechen nur wenige Arbeitsplätze gibt. Die Kriege im Irak und Afghanistan haben den niederländischen Streitkräften nicht geholfen. Die Beteiligung am ISAF-Einsatz in Afghanistan ist in der Bevölkerung unbeliebt. 1600 Männer und Frauen des Heeres sind seit 2006 in der südlichen Provinz Uruzgan stationiert. Dort kommt es seit 2007 immer häufiger zu Anschlägen und Kämpfen mit den Taliban. Fast täglich wird geschossen. Die Statistik besagt 648 sogenannte Feuerkontakte in zwei Jahren, 136 Einsätze von Apache-Kampfhelikoptern, 185 Bombenabwürfe von niederländischen F-16-Jagdbombern. Das ist Krieg, sagen die niederländischen Medien. Seit Korea in den 50er Jahren hat die Armee nicht mehr so oft geschossen. Jedes Mal, wenn ein Soldat in Uruzgan getötet wird, gehen die Bewerbungen bei der Armee um 25-30% zurück. Auch unter aktiven Militärs wachsen die Zweifel. Bei einer Umfrage im April 2008 hielten 51% der befragten Soldaten und Offiziere die militärische Mission in Afghanistan für sinnlos. Weniger als ein Drittel nur unterstützt die Verlängerung der niederländischen Beteiligung bis 2010, die vom Parlament mit knapper Mehrheit beschlossen wurde.
U schetzt nu dat er een invloed is op. Die is er, maar zowel positief als negatief.
Oberstleutnant Detlef Simons, der Sprecher des Heeres. Auch er stammt aus Südlimburg. Wir reden über Afghanistan, den ersten wirklichen Kampfeinsatz der Niederländer seit 50 Jahren und den Einfluss, den er auf die Rekrutierung hat. Der Kriegseinsatz nimmt tatsächlich Einfluss darauf, sagt Generalstabsoffizier Simons, sowohl in positiver wie in negativer Hinsicht.
Für bestimmte Leute ist es genau das, was sie anzieht. Sie bewerben sich wegen des Kampfeinsatzes. Das bedeutet nicht, dass sie die Richtigen für uns sind. Andere Leute werden wiederum dadurch abgeschreckt. Die fragen sich, will ich das wirklich?
Leiden das Militär und seine Afghanistan-Mission nicht unter der mangelnden Unterstützung in der Bevölkerung, frage ich Simons.
Er ist ein hele große Steun für unsere Männer und Frauen, die da werken.
Für die Männer und Frauen, die dort im Einsatz sind, gibt es sehr, sehr viel Unterstützung. Ganz unabhängig von der politischen Frage, ob die Mission in der Gesellschaft genug Zustimmung findet. Unsere Leute, die dort die Arbeit machen, die müssen unterstützt werden. Und diese Unterstützung gibt es. Das ist entscheidend. In den Medien herrscht viel Interesse am Menschen.
Dieses Medieninteresse am Menschen, an den Geschichten einzelner Soldaten, wird von der niederländischen Armee eifrig bedient. PR-Einheiten produzieren kurze Videoreportagen über den Alltag in Afghanistan aus der Sicht von Jan, Johann oder Jeanette oder verfassen tägliche Blogs zusammen mit Kim, Karin oder Karel und stellen sie ins Internet. Das Videotagebuch von Major Piet, dem Landwirtschaftsexperten, der den Bauern in der Provinz Uruzgan beim Aufbau helfen soll. Es sind kurze Impressionen eines Alltags, der zwar als schwer, aber immer als spannend, abenteuerlich und manchmal auch als komisch dargestellt wird. Krieg und Tod kommen darin kaum vor. Das ist das Bild, das sich junge Bewerber vom Militär machen sollen. Der Presse und dem Fernsehen wird der Zugang zu anderen Aspekten der Mission praktisch unmöglich gemacht.
it's like to be a soldier from real soldiers. There's strong, and then there's army strong.
North direction from that road, over.
Copy, then Roger.
Meine nächste Station ist in Bayern, nahe der tschechischen Grenze. Auf dem US-amerikanischen Truppenübungsplatz Hohenfels wird Krieg simuliert. In einem afghanischen Dorf haben sich 5 gegnerische Kämpfer verschanzt und beschießen eine NATO-Einheit. 2 lettische Offiziere rufen um Luftunterstützung.
The airplane flies overhead, the aircraft flies overhead and they simulate the attack. They set stuff off up there.
Ein simulierter Luftangriff auf ein simuliertes afghanisches Dorf, in dem sich als Afghanen verkleidete Zivilisten befinden. Die Komparsen wurden in den bayerischen Dörfern der Umgebung angeheuert. Nur die Taliban sind keine Bayern. Das heißt, es sind ausgebildete US-amerikanische Kampfeinheiten, die hier aus dem Hinterhalt auf NATO-Soldaten schießen.
We watch, we wait.
Wir beobachten, wir warten geduldig, wir greifen an. Wir greifen die Schwachstellen an, die uns die Truppen bieten, die hier zum Training kommen. Wenn sie eine Schwachstelle bloßlegen, suchen wir diese Stelle. Wenn sie die Zivilbevölkerung nicht richtig beschützen, gehen wir auch gegen die Zivilisten vor, die hier in der Stadt sind.
Major Sean Fisher vom 1. Bataillon des 4. US-Infanterieregiments, das in Hohenfels den Feind spielt. 1-4 ist eine 1792 geschaffene Einheit, die stolz auf ihre Geschichte ist. Sie hat im 19. Jahrhundert gegen die Indianer gekämpft, im Ersten Weltkrieg gegen die Deutschen, im Zweiten gegen die Japaner und kämpft jetzt als Taliban gegen die NATO.
95% unserer Soldaten waren in Afghanistan und im Irak stationiert. Wir kopieren die Taktik, die wir dort beim Feind beobachtet haben, und ahmen sie hier nach.
Warum werden in den 4 hier in Hohenfels nachgebauten Orten auch Zivilisten eingesetzt? Frage ich Major Fisher.
Die Opposing Forces Soldaten mischen sich auch unter Zivilisten, damit wir eine realistische Umgebung schaffen, damit der Feind sozusagen von innen heraus zuschlagen kann.
Der Sandkasten von Hohenfels, so nennen sie den Truppenübungsplatz, ist 20 Quadratkilometer groß. Daneben liegt ein kleines amerikanisches Städtchen mit einigen tausend Einwohnern, mit Kirchen, Schulen, Supermärkten und Fastfoodläden. Hohenfels wird von allen NATO-Streitkräften genutzt. Heute sind hier schon Franzosen und Polen gewesen. Jetzt üben lettische Soldaten zusammen mit US-amerikanischen. In einigen Wochen werden sie zusammen nach Afghanistan gehen. Die US-Armee ist seit 1974 Berufsarmee. Eine Armee der Freiwilligen, wie sie sich selbst gerne nennt. Sie muss jedes Jahr 80.000 Mann werben, um den heutigen Umfang von rund 1,4 Millionen Soldaten aufrechtzuerhalten. Ich will in Hohenfels mit älteren, kampferfahrenen amerikanischen Soldaten sprechen. Was hat sie dazu gebracht, sich freiwillig zum Dienst in den Kampfeinheiten zu melden? Welche Rolle spielten die Chancen auf dem Arbeitsmarkt? Und was sind ihre Gründe, auch weiter Soldat zu bleiben, über die ersten 4 Jahre der Mindestdienstzeit hinaus? Mitten in der Übung, während Schützenpanzer an uns vorbeifahren, kann ich ein paar Worte mit einem Fallschirmjäger wechseln. Feldwebel Chris Sanchez ist 30 Jahre alt.
Alle Männer in meiner Familie haben im Militär gedient. Im Heer, in der Marine, in der Luftwaffe. Ich musste nicht ins Militär, aber ich wollte es. Es ist einfach eine Familientradition.
Sanchez ist mit seiner Einheit, der 173. Luftlandebrigade, beim ersten Angriff auf Irak im März 2003 dabei gewesen, der größten Luftlandeoperation seit dem Zweiten Weltkrieg.
Die 173. sprang bei Bashur im Norden ab, weil wir nicht mit Panzern durch die Türkei fahren durften und es zu lange gedauert hätte, die Panzer zu verschiffen, hat die 173. dort den Flughafen erobert, damit Truppen und Ausrüstung herangeflogen werden konnten.
Sanchez ist jetzt 10 Jahre bei der US-Armee. Hatte er das geplant?
Zuerst habe ich mich für 4 Jahre verpflichtet, um meinem Land zu dienen und eine militärische Ausbildung zu erhalten. Aber dann hat mir mein Job in der Armee gefallen. Ja, ich werde bleiben.
Um meinem Land zu dienen, sagt Sergeant Sanchez. Der Stolz auf die Nation, auf die amerikanische Gesellschaft, also auf den Traum von Gleichheit und Freiheit und auf die Armee ist hier überall zu spüren. Amerikanischer Nationalismus präsentiert sich als Idealismus. Amerika als das Land der Freiheit, das in der Welt interveniert, um anderen Freiheit und Demokratie zu bringen. Dass dieser Nationalismus und seine Ideale eine besondere Rolle in der US-Armee spielen, ist nicht überraschend. Militärische Interventionen werden damit begründet, und der Einzelne muss seine eigenen Motive daraus schöpfen, in dieser Armee zu dienen. Aber hier wird der amerikanische Idealismus noch auf eine andere, vielleicht entscheidende Weise deutlich.
Me, the army, it kind of has taught me how to, I guess, to test my limits of what I can do.
Mir hat die Armee dabei geholfen, meine Grenzen zu verlegen. Ich bin noch immer die gleiche wie früher, eine mädchenhafte Frau. Aber ich kann viel mehr. Ich bin mehr und ich kann alles tun, was ich will.
Captain Junel Jeffrey. Hauptmann Jeffrey fährt den Lastwagen, der uns von der Übung zurück ins Hauptquartier bringt. Bis vor kurzem war sie Beraterin beim Informationsministerium in Bagdad, erzählt sie mir.
Ich bin in die Armee gegangen, um studieren zu können. Meine Eltern sind Einwanderer aus Jamaika. Ich war eine sehr gute Schülerin und wollte studieren, aber für die Universität reichte das Geld nicht.
Hauptmann Jeffrey machte 2 Universitätsabschlüsse in Kommunikationswissenschaft und befehligt heute das 118. Mobile Public Affairs Attachment. Seit dem Ende der Wehrpflicht 1973 hat die US-Armee mehr und mehr ihre Soldaten aus den Reihen der afroamerikanischen und lateinamerikanischen Bevölkerungsgruppen rekrutieren müssen und unter Frauen. Seitdem wird häufig argumentiert, dass diese soziale Zusammensetzung der Armee die Schwelle für militärische Einsätze gesenkt habe. Die Kinder der weißen Elite seien nicht mehr in der Schusslinie, wenn die USA Kanonenbootpolitik betreibt. Wie kommt Hauptmann Jeffrey mit ihren Vorgesetzten aus, den höheren weißen Offizieren?
Wenn sie Probleme mit Frauen haben oder mit Leuten, die nicht derselben Herkunft sind, dann müssen sie sich einem Lernprozess unterziehen. In der Armee gibt es Erziehungsmethoden, um Menschen mit der Verschiedenartigkeit vertraut zu machen. Sie müssen lernen, Unterschiede als Stärke zu sehen.
Seit der sogenannten GI Bill, dem im Juni 1944 von Präsident Roosevelt unterschriebenen Gesetz zur Wiedereingliederung von Angehörigen des Militärs, gehören Finanzhilfen für die Ausbildung, aber auch für den Kauf eines Eigenheims zu den Vorrechten eines Soldaten. Studium und Hausbesitz. Das war bis dahin den Reichen vorbehalten geblieben und ist es zum Teil auch heute noch. Welche Rolle spielen Armut und fehlende Ausbildungschancen heute bei der Werbung der Armee für Kampfeinheiten? Im Hauptquartier des Bataillons treffe ich auf einen Fachmann.
My name is Douglas Michael Flagg. I was born in Texas in the United States of America.
Ich heiße Douglas Michael Flagg. Ich bin in Texas geboren und ging 1994 zur Armee. Zuerst habe ich einen Panzer gefahren, dann habe ich ihn geladen, dann wurde ich Panzerschütze, dann Panzerführer, dann Master Gunner für die Waffensysteme des Abrams-Panzers. Dann wurde ich Rekrutierer und rekrutierte für die Armee in Los Angeles, Kalifornien.
Stimmt das Bild, dass sich die Armee an die sozial Schwachen wendet, um die Ränge der Kampfeinheiten zu füllen, frage ich Stabsfeldwebel Flagg, der auch im Irak und in Afghanistan eingesetzt war.
Das Bild stimmt überhaupt nicht. Ich habe Leute rekrutiert, die an der Universität von Südkalifornien studiert haben und Leute aus Beverly Hills, die nicht wussten, was sie mit ihrem Geld anfangen sollen. Es gibt Leute aus den unteren Einkommensschichten, die zur Armee gehen, um ihre soziale Stellung zu verbessern. Aber ich habe eine Menge Leute für die Armee geworben, die keinen Pfennig von der Regierung nötig hatten.
Nach den Attentaten vom 11. September 2001 erhielt die Armee viel Zulauf. Hat Sergeant Flagg Bewerber erlebt, die sich explizit für Kampfeinsätze gemeldet haben?
Absolutely.
Absolut. Und es waren gerade die, die eine gesicherte Zukunft vor sich hatten, die zur Armee kamen wegen des Abenteuers und um das Leben eines Kampfsoldaten führen zu können. Sie wollten das auch mal mitgemacht haben.
Hi, I'm Specialist Crawford, Specialist Murray, Specialist Potts, Sergeant Starnes.
Wir sitzen im Gemeinschaftsraum der D-Kompanie. Es stinkt nach Zigaretten, obwohl nirgendwo geraucht werden darf. Ich unterhalte mich mit dem Gefreiten Crawford, mit Sergeant Olsen und dem Gefreiten Hagel über ihre Entscheidung, sich bei der Armee zu verpflichten.
Wow. Okay, I joined because there's a certain sense of pride wearing the.
Ich bin zur Armee gegangen, weil das Tragen einer Uniform mir ein Gefühl des Stolzes gibt. Es ist auch sehr einträglich. Außerdem ist es ehrenvoll, deinem Land zu dienen.
Ich war mit dem College fertig und konnte entweder noch einmal 3 Jahre studieren für den nächsten Abschluss oder etwas anderes tun. Ich wollte die Welt sehen, deshalb bin ich zur Armee gegangen.
Ich bin direkt aus der Schule zur Armee gegangen. Ich hätte studieren oder eine Arbeit suchen können, aber ich wollte reisen. Der beste Weg war, die Regierung dafür bezahlen zu lassen. Ich bin 2-mal in Korea gewesen. Und wenn Sie Irak und Afghanistan mitzählen, 2-mal im Irak und 1-mal in Afghanistan.
Mein Besuch in Hohenfels ist fast zu Ende. Der Kommandeur der D-Kompanie, Captain Wayne Keeler, lädt mich noch zu einem Café ein. Hauptmann Keeler repräsentiert, wie er selbst sagt, die American Story, den Mythos Amerika. Keeler ist ein Yankee aus Michigan, entstammt allerärmsten Verhältnissen und nennt seinen Eintritt in die Armee 1991 eine Befreiung. Warum bewerben sich junge Männer heutzutage für das Militär? Verspricht die Fernseh- und Internetwerbung der US-Armee nicht ganz einfach ein Abenteuer? Ein Abenteuer für echte Kerle?
Junge Leute wollen Abenteuer und davon profitiert die Armee in ihren Rekrutierungsmethoden. Die Armee spricht junge Leute an, die sich die Frage stellen, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Was steckt in mir?
Auch wenn die Armee das Versprechen des Abenteuers nicht immer einlösen kann, die materiellen Erwartungen werden offenbar befriedigt. Der Sold in der US-Armee ist vergleichsweise gut. Wohnung, Schule und Krankenversicherung sind kostenlos. Das Leben auf dem Stützpunkt nimmt auf die Familien Rücksicht. Du rekrutierst einen Einzelnen, lautet ein Army-Slogan, aber später musst du eine ganze Familie davon überzeugen, in der Armee zu bleiben. Die US-Armee ist beim Festhalten von Personal besonders erfolgreich, viel erfolgreicher als die niederländischen Streitkräfte oder die Bundeswehr. Wie bringt Keeler seine Soldaten dazu, sich nach den ersten 4 Dienstjahren weiter zu verpflichten?
Wir bemühen uns, diesen jungen Leuten ohne Ausnahme das Gefühl zu geben, erfolgreich zu sein. Wir versuchen, ein System zu konstruieren, in dem jeder ans Ziel kommen kann. Das ist es, was uns erfolgreich macht.
Captain Keeler führt sich gleich selbst als Beispiel an. Er trat ohne große Erwartungen als einfacher Soldat in die Armee ein und wurde dann von seinen Vorgesetzten systematisch gefördert.
Ich bin bettelarm aufgewachsen und habe mir nicht im Entferntesten vorstellen können, dass ich je der Typ sein könnte, der 178 Mann im Kampf anführt. Ich konnte mir kaum vorstellen, Schnürsenkel für meine Schuhe zu bekommen. Und sicher nicht, dass ich je diese Art von Verantwortung tragen würde.
Wayne Keeler macht die Armee für seinen Erfolg verantwortlich. Mir kommt er allerdings wie ein begabter Mensch vor, der wahrscheinlich überall erfolgreich sein könnte. Vielleicht bringt er es noch bis zum General. Das Selbstbild der US-Armee ist das eines idealisierten Abbildes der Nation, einer Gesellschaft im Kleinen, eine Avantgarde, die den amerikanischen Traum auch tatsächlich realisiert hat.
Die Armee war in verschiedenen Fällen der Gesellschaft weit voraus. Zum Beispiel hat Präsident Truman 1947 die Rassentrennung in der Armee aufgehoben. Das war 18 Jahre vor dem Bürgerrechtsgesetz von 1965.
Die Armee als Förderin der Schwachen und Befreierin der Unterdrückten. Dieses Bild hat viel dazu beigetragen, dass sich das Militär nach Vietnam und dem Ende der Dienstpflicht wieder eine allseits anerkannte Position in der Gesellschaft zurückerobern konnte. Die Armee ist in der amerikanischen Gesellschaft gut angeschrieben, nicht aber ihre Einsätze, noch ihre Behandlung der Veteranen. Ex-Soldaten kritisieren gerade die mangelnde Fürsorge, auf die das US-Militär so stolz ist, die medizinische und psychologische Versorgung, die die Armee ihren ausgeschiedenen Mitgliedern bietet. Unter dem Stress der Einsätze im Irak und Afghanistan ist die Selbstmordrate unter Kampfsoldaten auf das höchste Niveau seit 1980 gestiegen. Über 100 Soldaten haben 2007 ihrem Leben ein Ende gemacht, die Hälfte davon im Irak. Über 2000 haben es versucht. Viele andere Armeen im Westen, darunter die Bundeswehr, fürchten gerade den Verlust an sozialer Einbindung, den eine Abschaffung der Wehrpflicht mit sich bringen könnte. Soldaten, deren Schicksal niemanden mehr kümmert. Ist das eine berechtigte Sorge?
Ich kann mir vorstellen, dass in Ländern, die keine Erfahrungen mit einer Armee von Freiwilligen haben, eine solche Entwicklung möglich ist. Aber wenn diese Armeen sich eine Mentalität der Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit aneignen, könnten sie auch bei einer Berufsarmee einen hohen Grad an Verbundenheit und Zusammenhalt erreichen.
Ein paar hundert junge Menschen wetteifern wie jedes Jahr um einen der begehrten Ausbildungsplätze. Hier haben wir sie kennengelernt, Christine, 23, und Sonja, 19 Jahre alt. Ihr Wunschtraum, Pilotin bei der Bundeswehr.
Christine und Sonja wollen zu einer Welt gehören, die bisher nur den Männern vorbehalten war. So der Werbefilm der Bundeswehr über den fliegerischen Dienst. Der Ton und die Themen der Werbung sind überraschend zivil, im Vergleich zur Reklame in den Niederlanden und den USA. Die Bundeswehr präsentiert sich vorwiegend als zivile Organisation.
Wir können als Armee nicht ausschließlich den Uniformierten werben, denn wir brauchen keine Armee von Rambos oder irgendwelchen abgedrehten Typen. Wir brauchen einfach die gesellschaftliche Vielfalt. Wir brauchen die handwerklich begabten Frauen und Männer für die handwerklichen Schienen, die wir haben. Wir brauchen die hochintellektuell befähigten Frauen und Männer für die Führungsverantwortung übernehmen wollen, für die Führungspositionen. Und das können sie heute nicht mehr nur dadurch erreichen, dass sie sagen, werde Soldat, dann kriegst du ein Gewehr und einen Stahlhelm und gehst in den Auslandseinsatz. Das ist deutlich vielschichtiger. Die ganze Werbephilosophie ist deutlich komplexer geworden. Und die Bundeswehr muss am Markt werben, wie jeder andere Arbeitgeber auch. Und deswegen muss sie sich mit der Vielfalt ihrer Möglichkeiten auch darauf einstellen.
Oberst Georg Mäker ist Leiter des Bereiches Menschenführung beim Zentrum Innere Führung in Koblenz. Er war Kommandeur eines Panzeraufklärungsbataillons und dann der Panzerbrigade Holstein. Er führte den deutschen Einsatzverband in Serbien und war stellvertretender Kommandeur aller internationalen Truppen im Kosovo. Meine Reise nach Koblenz kam überhaupt erst im letzten Moment zustande. Die Bundeswehr wollte an einer Sendung zum Thema Krieger zuerst nicht mitwirken. Dieser Ausdruck, sagte mir ein Presseoffizier, sei für die Bundeswehr nicht akzeptabel. Die Niederlande und die USA hätten es da leichter, fügte er hinzu, mit einem Unterton des Neides, wie mir schien. Oberst Mäker erscheint in Begleitung von zwei anderen Offizieren, die unser Gespräch aufzeichnen. Das Misstrauen ist offenbar groß. Welches Bild des Soldaten projiziert die Bundeswehr in ihrer Werbung, will ich von Oberst Mäker wissen.
Ich glaube, dass das Berufsbild, was Sie im Internet finden, was zunehmend auch die Werbemaßnahmen in der Öffentlichkeit ausmacht, ist natürlich ganz oben ist das immer Technik, weil das ein ganz wesentlicher Baustein in dieser Armee ist. Das ist aber auch Verantwortung. Wir sprechen junge Menschen an und sagen, kommen Sie zu uns und Sie können sehr früh Verantwortung übernehmen. Sie können Menschen führen, sie können Spezialausbildungen durchlaufen. Insgesamt ist es aus meiner Sicht die breite Palette des Angebots.
Die Bundeswehr beschäftigt 250.000 Soldaten und 117.000 Zivilangestellte. Von den 250.000 Soldaten sind ein Viertel Wehrdienstpflichtige und die Hälfte Soldaten auf Zeit. Sie dienen zwischen 4 und 12 Jahren. Der Rest sind Berufssoldaten. Um die Zahlen zu halten, braucht die Armee jedes Jahr rund 58.000 Neuzugänge. Im Rahmen der Wehrpflicht werden rund 35.000 Jugendliche eingezogen. Der Rest, etwa 23.000 junge Menschen, müssen jedes Jahr für mindestens 4 Jahre als Zeitsoldaten angeworben werden. 2007 meldeten sich rund 36.000 Bewerber für diese Stellen. Die Hälfte, so heißt es, stellte sich als ungeeignet heraus und nur 20.000 wurden eingestellt. 40% der Bewerber hatten vorher bereits als Wehrpflichtige gedient.
Wenn es wirtschaftlich bei uns nicht so gut läuft, haben wir deutlich mehr Zuspruch, als wenn es wirtschaftlich blüht und boomt. Insgesamt ist es im Moment so, dass die Personalauswahlverfahren so tragfähig sind und so gut sind, dass wir die Masse unseres Führungsnachwuchs, den wir einstellen, wirklich so generieren können, dass wir sagen, wir haben am oberen Drittel gefischt.
Die Wehrpflichtigen bilden ein unverzichtbares Reservoir für das Zeit- und Berufspersonal. Die Wehrpflicht wird gerne mit prinzipiellen Argumenten verteidigt, aber ohne sie könnte die Bundeswehr nicht annähernd genug Personal anwerben, auch bei hoher Arbeitslosigkeit. Welchen Einfluss hat die Afghanistan-Mission auf das Image der Bundeswehr? Die Armee betont gerne den Aspekt der Entwicklungshilfe, die dort auch geleistet werde, meist aber von anderen.
Wenn wir in Afghanistan Wiederaufbauprojekte schützen, dann heißt das nicht, dass wir ein technisches Hilfswerk sind, sondern wir sind Soldaten mit allen soldatischen Fähigkeiten, was ja auch zunehmend deutlich wird, denn in Afghanistan vergeht eigentlich kein Tag ohne Beschuss. Das Image zu vermitteln, dass die Deutschen nun rein die Brunnenbauer sind, wohingegen andere Armeen sich dem Kampf widmen, ist aus meiner Sicht auch nicht ganz fair. Es ist einfach nicht fair. Und wenn es zu Gefechtssituationen in Kunduz oder Mazar-i-Sharif oder in Faisabad kommt, dann werden sich die deutschen Soldaten genauso ihre Haut erwehren, genauso ihren Auftrag erfüllen, wie das andere Armeen auch tun.
Dass die Bundeswehr lieber die zivilen als die militärischen Aspekte in den Vordergrund stellt, ist kein Zufall. Der lange Schatten der Wehrmacht und ihrer Verbrechen im Zweiten Weltkrieg hafteten der westdeutschen Nachkriegsarmee lange an. Aggressivität, Einsatzbereitschaft und Kampfgeist, das ist ein Image, das andere Streitkräfte um ihrer Glaubwürdigkeit willen gerne pflegen. Bei der Bundeswehr ist Stolz auf die Waffentaten der Vorgänger tabu und scheidet als Inspirationsquelle für die Kampfverbände aus. Und in der deutschen Öffentlichkeit ist der Einsatz des Militärs, außer bei Naturkatastrophen, sehr umstritten. Das Ergebnis ist eine Organisation, die der Militärhistoriker Martin van Krefeld als leer, nüchtern, funktional und seelenlos beschreibt.
Man muss kein Militarist oder Rechtsextremist sein, um den besonderen Geruch zu bemerken, der überall in der Bundeswehr zu spüren ist. Es ist die Ausdünstung bürokratischer Prozeduren, politischer Korrektheit und jenem Geist der Unterwürfigkeit, der sich darin ausdrückt, dass Menschen Angst haben, ihre Meinung zu äußern. Angesichts des schrecklichen historischen Hintergrundes ist dies gut zu verstehen. Andererseits muss eine militärische Organisation, sollen ihre Mitglieder für ihr Land kämpfen und sterben wollen, eine Kultur des Krieges haben. Ohne sie geht es nicht.
Die Kultur des Krieges, das sind vor allem Mythen über die Schlagkraft der Truppe, ihre Opferbereitschaft und über den Mut des Einzelnen. Junge Männer, die sich für Kampfeinheiten melden, wollen sich gerade an diesen traditionell im Militär gepflegten Tugenden messen, um sich ihrer Männlichkeit zu versichern. Die niederländischen Streitkräfte halten deshalb die Tür zum Corps Mariniers für Frauen weiter geschlossen. Der Mythos aggressiver Männlichkeit ist für diese Truppe noch unverzichtbar. Fehlen der Bundeswehr solche Mythen?
Ich glaube, dass es inzwischen nicht mehr der Fall ist. Das wird sicherlich schwierig gewesen sein in den Gründerjahren der Armee. Unser Traditionserlass richtet sich ja an drei Pfeilern aus. Das eine sind die preußischen Reformer, das andere ist der Widerstand im Nationalsozialismus und das dritte ist eben die Eigentradition der Bundeswehr. Und diese Eigentradition ist natürlich in den letzten 50 Jahren mit all dem, was die Bundeswehr sowohl im Inland wie auch in Auslandseinsätzen geleistet hat, gewachsen. Rede ich jetzt mal von meinem eigenen Bataillon, was ich geführt habe, dem Aufklärungsbataillon 6 in Eutin in Schleswig-Holstein. Die haben zum Beispiel in ihrer Traditionssammlung eine große Darstellung der Sturmflutkatastrophe in Schleswig-Holstein, der Schneekatastrophe, die wir im Norden gehabt haben, wo sie Menschenleben gerettet haben. Und dieses Bataillon ist insgesamt, glaube ich, 7-mal inzwischen im Einsatz, im Auslandseinsatz gewesen, in Afghanistan, im Kosovo, in Bosnien. Das sind inzwischen die Dinge, aus denen man den Stolz auf den eigenen Verband schöpft. Also mir reicht das. Mir reicht das. Ich glaube, das andere wird sich über die Laufe der Jahre, die wir noch haben, zwangsläufig irgendwann ergeben. Und es gibt in der Bundeswehr nach meinem Dafürhalten weder Vorgesetzte noch überhaupt Soldaten, die das jetzt herbeibeten müssen. Die sagen, wir müssen jetzt unbedingt mal irgendwas machen, damit wir diese Mythen auch haben.
Oberst Mäker stammt, wie er selbst sagt, aus einer Soldatenfamilie. Als ich ihn frage, ob sein Vater bei der Wehrmacht gewesen ist, verbessert er mich. In der Bundeswehr wird das Wort Wehrmacht vermieden.
Mein Vater ist kriegsgedienter Offizier gewesen, der in der Bundeswehr, nachdem er nach dem Weltkrieg eine zivilberufliche Karriere angefangen hat, dann 1956 wieder in die Bundeswehr eingetreten ist, war auch Kommandeur eines Panzeraufklärungsbataillons in Munster, ist allerdings 1972 dann ausgeschieden. Und als ich 79 Soldat wurde, war er es schon nicht mehr. Aber es ist eine Militärfamilie gewesen. Mein älterer Bruder ist vor mir Soldat geworden, Ende der 60er Jahre, auch Panzeraufklärer. Also da ist so eine gewisse Tradition drin. Was mich aber nicht bewogen hat, Soldat zu werden. Für mich stellte sich nur nicht die Frage, ob ich nicht zur Bundeswehr gehe. Das war eigentlich relativ selbstverständlich. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Ich wollte Lehrer werden, Germanistik studieren und habe dann aber während meiner Wehrpflicht plötzlich, ja, wie soll man sagen, Blut geleckt. Habe gesagt, das ist ein Beruf, der ist super, der gefällt mir. Hier kann ich gestalten, hier kann ich Menschen führen, hier bin ich auch viel draußen. Das ist ein aktiver Beruf, das ist eigentlich genau das, was ich will. Deswegen bin ich Soldat geworden.
Was hat ihn bewogen, nach den ersten 12 Jahren als Soldat auf Zeit, den Schritt zum Berufssoldaten zu machen? Hat sich Oberst Mäker immer in dieser Organisation wohlgefühlt?
Es hat in meiner gesamten, nun knapp 30-jährigen Dienstzeit natürlich Phasen gegeben, wo man gesagt hat, ey, war das jetzt wirklich richtig? War das okay? Es hat sicherlich auch Momente gegeben, wo man Kritik äußern konnte und sie auch geäußert hat. Gott sei Dank habe ich immer Vorgesetzte gehabt, mit denen man durchaus kritische Gespräche führen konnte. Und das ist, glaube ich, auch einer der ganz wesentlichen Grundsätze in dieser Bundeswehr, dass gesprochen werden darf, dass auch offen gesprochen werden darf. Es wird nicht alles akzeptiert, aber Sie können zumindest Ihre Meinung äußern und fallen damit nicht gleich durch ein Raster und verschwinden irgendwo in der Versenkung. Das ist für mich einer der ganz wesentlichen Punkte, in dieser Armee zu dienen und auch gerne in dieser Armee zu dienen.
Umfragen zeigen, dass die Bundeswehr heute das Vertrauen der Öffentlichkeit besitzt und der Beruf des Soldaten im Ansehen gleich nach dem des Polizisten und Feuerwehrmannes kommt. Zivile Berufe, mit denen die Bundeswehr bei der Werbung von Personal konkurriert. Aber die Bevölkerung bleibt gegenüber den militärischen Einsätzen und ihren politischen Begründungen weiterhin äußerst ambivalent. Oberst Mäker ist mit der öffentlichen Darstellung der deutschen Armee unzufrieden.
Wir geben von uns selber zu wenig Preis. Wir sind zu wenig offensiv in unseren Gesamtwerbemaßnahmen. Ich will dafür mal ein ganz einfaches Beispiel geben. Sie werden an keinem Tag des Jahres nicht irgendeinen Kriminalfilm im Fernsehen sehen. Und im Vordergrund steht immer der gute Kommissar. Aber Sie werden an kaum einem Tag des Jahres irgendeinen Film sehen, der sich mit Bundeswehr beschäftigt. Ja? Zum Beispiel, es wäre für mich eine Möglichkeit, sich einfach mal darzustellen und auch mal mit intensiver Fachberatung zu sagen, wir machen mal einen Film über die Bundeswehr, auch einen Spielfilm von mir aus, wo wir mal nicht ganz so schlecht wegkommen, nicht idiotisch dargestellt werden, sondern als das, was wir sind, um einfach auch mal ein bisschen aufzurütteln und zu zeigen. Unsere Werbemaßnahmen im Internet sind gut, das ist alles überhaupt keine Frage. Wir haben Filmbeiträge im Fernsehen über eine gewisse Zeit lang gehabt, wir stellen uns in der Presse dar, aber es ist nicht so, dass wir sehr offensiv nach außen gehen.
Now, hear what it's like to be a soldier from real soldiers. There's strong and then there's army strong.
Krieger. Westliche Kampftruppen zwischen Markt und Machismo. Ein Feature von Daniel Zillbrecher. Sie hörten eine Koproduktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk. Es sprachen Marc-Oliver Bögel, Jochen Kollender, Philipp Scheppmann, Andreas Potulski, Florian Seigerschmidt, Richard Hucke und Anja Lais. Ton und Technik Hans-Martin Renz und Jürgen Hille. Regie Beatrix Ackers, Redaktion Karin Beindorf.
Click on any video to begin.